ARD.
Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 21. Mai. Wir zeichnen diese Folge um 11.30 Uhr auf.
Wir sind Carsten Schmiester in Hamburg und Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin.
Reden wir über Russland. Russland ist längst im Krieg, auch mit uns. Das ist zugegebenermaßen eine ziemlich steile These, aber sie bezieht sich auf Moskaus gar nicht mal so mutmaßliche hybride Kriegführung gegen den Westen, unter anderem mit gezielter Desinformation oder mit Sabotage und Störungen, vor allem im digitalen Raum. Laut NATO ist Russland da im Moment besonders aktiv. Konkretes Beispiel gefällig? Natürlich, der Verdacht zum Beispiel, dass es hinter dem wiederholt zeitweisen Ausfall des GPS-Systems steht. Russland also. Es geht um die satellitengestützte Navigation. Nachdem vor kurzem sogar zwei Jets der Finnair im estnischen Tartu wegen GPS-Störungen nicht landen konnten und zurückfliegen mussten nach Helsinki, hat die finnische Fluggesellschaft sogar die Verbindungen in diese zweitgrößte estnische Stadt bis Ende Mai gestoppt. Das hat große Schlagzeilen gemacht und natürlich nochmal den Blick auf dieses Thema geworfen. Wir schließen uns dem an, wie zum Beispiel auch der Luftwaffenoberst Sönke Maa-Ahrens vom Europäischen Kompetenzzentrum für die Bekämpfung hybrider Bedrohungen in Helsinki. Er hat sich in einem NDR-Interview nach diesem Tartu-Zwischenfall wenig überrascht gezeigt.
Wenn Sie den Jammer ein bisschen stärker machen, als Sie ihn eigentlich brauchen, dann stören Sie natürlich, wie im Fall Tartu, Flughäfen. Wenn Sie da keine Resilienz haben, also auf ein anderes System zugreifen können, hat das natürlich auch massive Auswirkungen in andere gesellschaftliche Bereiche. Ich meine, jeder von uns benutzt ein Handy und jeder von uns benutzt gerne Google Maps.
Nur, dass eben auch Google Maps nicht mehr überall und verlässlich funktioniert. Was und wer steckt dahinter? Und was wird gegen diese hybride Bedrohung eigentlich gemacht? Das ist Thema gleich in diesem Podcast. Erst einmal aber kommt Anna dran mit der Lage in der Ukraine und mit weiteren Infos, die für unsere Sicherheit besonders wichtig sind.
Ja, gucken wir auf Russland und auf die Offensive Russlands, die das Land am vorvergangenen Freitag im Nordosten der Ukraine gestartet hat. Und zwar rund um die Millionenmetropole Charkiw. Und über den Verlauf der Offensive gibt es widersprüchliche Aussagen. Der ukrainische Regionalgouverneur Sinigubov sagt, der russische Vorstoß in Richtung der Städte Charkiw und Kupjansk sei gestoppt worden. Das russische Verteidigungsministerium gibt hingegen an, seine Truppen setzten den Vorstoß tief in die Verteidigungslinien des Feindes fort. Und auch der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich zu Wort gemeldet. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters hat er eingeräumt, dass die russische Armee bei ihrer Offensive im Raum Charkiw zwar Geländegewinne erzielen konnte, aber die Lage auf dem Schlachtfeld im Nordosten des Landes, die sei inzwischen unter Kontrolle. Also bislang können wir, glaube ich, festhalten, nach schnellen russischen Geländegewinnen zu Beginn der Offensive und auch nach der Eroberung mehrerer ukrainischer Dörfer nahe der Grenze ist jetzt das Tempo des russischen Vormarschs in den vergangenen Tagen deutlich zurückgegangen. Aber völlig zum Stillstand gekommen sind die russischen Truppen bisher nicht. Sie binden mit ihrer Offensive im Großraum Charkiw ukrainische Truppen. Und das sehen auch die Experten der amerikanischen Denkfabrik ISW, dem Institute for the Study of War, als einen Hauptgrund für die russische Offensive, eben die Front zu verlängern und es den Ukrainern noch schwerer zu machen.
Wir hatten ja in der letzten Ausgabe schon über Putins Besuch in China berichtet, dem ersten Staatsbesuch nach seiner Wiederwahl zur fünften Amtszeit. Bei diesem Besuch hat sich Putin ja auch zur Offensive seiner Streitkräfte geäußert, Anna, und auch zu der Absicht, die dahinter steckt. Was hat er da gesagt?
Ja, Putin hat am vergangenen Freitag in China gesagt, es sei angeblich nicht das Ziel Russlands. Das angeblich kommt von mir, das hat er so nicht formuliert. Aber ich sage, dass er vorgibt, es sei angeblich nicht das Ziel Russlands, die Millionenstadt Charkiw einzunehmen. Es gehe vielmehr darum, eine Pufferzone einzurichten, so nannte er das. Und zwar, um grenznahe russische Städte vor Angriffen aus der Ukraine zu schützen. Die Pufferzone sei nötig, weil von Charkiw aus die russische Region Belgorod massiv mit Drohnen und Raketen beschossen werde. Die jüngsten massiven Schläge gegen die Region Charkiw habe sich die Ukraine selbst zuzuschreiben, weil sie russisches Gebiet immer wieder attackiere, so Putin. Und der russische Präsident hat an dieser Stelle wieder einmal die Fakten verdreht und versucht, Russland als das Opfer, als das von der Ukraine angegriffene Land darzustellen. Wir wissen, das ist falsch. Russland hat die Ukraine angegriffen und die Ukraine wehrt sich dagegen, auch mit Angriffen auf die Region Belgorod, dort auf militärische Einrichtungen. Und Russland greift unterdessen die Ukraine weiterhin jeden Tag an. Und zwar zum einen von den von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine aus und auch aus Russland selbst. Und zwar nicht nur ukrainische Soldaten, sondern auch ukrainische Zivilisten. Gucken wir auf dieses Pfingstwochenende. Am Pfingstsonntag sind in der Region Charkiw mindestens 11 Menschen durch russischen Beschuss getötet worden. Und im Süden der Ukraine am Pfingstmontag laut Behördenangaben mindestens 2 Zivilisten. Also ein tödliches Pfingstwochenende für die Menschen in der Ukraine.
Was ja leider auch so zu erwarten war. Das geht ja nun schon lange so. Wir haben am Freitag, Anna, über die Äußerung des amerikanischen Außenministers Blinken gesprochen, die er in Kiew bei seinem Besuch dort gemacht hatte in der vergangenen Woche. Das war eine Bemerkung, die man so verstehen konnte, dass die Amerikaner der Ukraine möglicherweise jetzt grünes Licht gegeben haben, und zwar für ukrainische Angriffe mit von den USA gelieferten Raketen vom Typ ATACMS auf russisches Territorium. Das war ja bislang immer so ein großes Tabu. Jetzt hat sich dazu an diesem Montag der Generalstabschef der amerikanischen Armee geäußert. Ja, wie?
Also nicht ganz so, wie wir den amerikanischen Außenminister Blinken verstanden haben in der vergangenen Woche. Der Generalstabschef C.Q. Brown hat bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Verteidigungsminister Lloyd Austin am Montagabend gesagt, er glaube nicht, dass die Ukrainer bisher ATACMS auf russischem Territorium eingesetzt hätten. Und es gibt auch Äußerungen des ukrainischen Präsidenten Zelensky, die so klingen, als habe die Ukraine bislang keine ATACMS auf russisches Territorium abgefeuert. Im Reuters-Interview sagte Volodymyr Zelensky wörtlich, wir haben noch nie westliche Waffen gegen russisches Gebiet eingesetzt, weil wir dafür keine Zustimmung haben. Wir können nicht die gesamten Waffenlieferungen aus dem Westen darüber riskieren. Und Zelensky sagte, er verhandle mit internationalen Partnern darüber, aber bis jetzt gibt es nichts Positives, so Zelenskys Bilanz der Gespräche. Und dann zum Hintergrund, die USA und auch Deutschland wollen nicht, dass die Ukraine amerikanische Raketen oder auch deutsche Waffen gegen Ziele in Russland einsetzt. Und sie fürchten in diesem Fall, dass der Krieg eskalieren könnte. Anders als zum Beispiel die Briten, die ja der Ukraine die Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow zur Verfügung gestellt haben. Und bei den Briten hat ja deren Außenminister gesagt, also es gebe da in dem Zusammenhang keine Beschränkungen.
Es gibt weitere Debatten im Moment über die Frage, inwieweit eigentlich NATO-Staaten der Ukraine helfen. Jetzt konkret NATO-Staaten, die direkt an die Ukraine grenzen, ob sie sich vielleicht am Schutz des ukrainischen Luftraums beteiligen könnten. Wie ist denn da der aktuelle Stand, Anna?
Ja, also wir haben ja gesehen, die Luftangriffe der Russen in den vergangenen Tagen, und auf die bezieht sich auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, die derzeit zu Besuch in der Ukraine ist. Sie sagte, angesichts dieser brutalen Luftangriffe der Russen brauche die Ukraine dringend mehr Luftverteidigungssysteme, aber das wissen wir auch, westliche Flug- und Raketenabwehr wie die Patriot-Systeme, die lassen weiterhin auf sich warten. Und auch die in Aussicht gestellten Kampfjets vom Typ F-16, darüber haben wir auch schon häufiger gesprochen, angekündigt, und die Soldaten bzw. Piloten werden ausgebildet, aber noch sind sie nicht geliefert worden. Und deshalb hat der ukrainische Präsident Zelensky in seinem Reuters-Interview westliche NATO-Staaten eindringlich darum gebeten, von ihrem Gebiet aus russische Raketen und Drohnen über der Ukraine abzuschießen.
Die Russen setzen 300 Flugzeuge auf dem Territorium der Ukraine ein. Wir brauchen mindestens 120, 130 Flugzeuge, um Widerstand zu leisten. Das können sie im Moment nicht bereitstellen. Okay, also Flugverteidigung, auch das können sie nicht anbieten. Kommen wir also auf die Flugzeuge zurück, die auf dem Territorium benachbarter NATO-Länder stationiert sind. Lassen Sie sie abheben, benutzen Sie sie, schießen Sie Ziele ab, schützen Sie die Zivilbevölkerung.
Und Selenskyj hat noch hinzugefügt, dies sei aus seiner Sicht keine Beteiligung von NATO-Ländern an dem Krieg in der Ukraine. Das sehen aber viele NATO-Staaten anders. Dennoch gibt es in Deutschland eine Diskussion über die Frage, ob nicht vom NATO-Gebiet aus Teile des ukrainischen Luftraums mitgeschützt werden könnten. Und dabei geht es ja vor allem um den Westen der Ukraine. Und einige Bundestagsabgeordnete aus der Ampelkoalition und auch einige aus der Union können sich das vorstellen. Und am Wochenende hat sich der SPD-Bundestagsabgeordnete Joe Weingarten im Spiegel zu Wort gemeldet und gesagt, er halte es in der aktuellen militärischen Situation für notwendig und verantwortbar, deutsche Flugabwehrraketentruppen auf NATO-Gebiet an der Grenze zur Ukraine zu stationieren, um eben den Luftraum über der Westukraine zu schützen, beispielsweise mit Patriot-Systemen. Und SPD-Mann Weingarten verweist darauf, dass dafür keine westlichen Truppen in der Ukraine stationiert werden müssten. Luftverteidigungssysteme an der Grenze von NATO-Staaten zur Ukraine könnten aber weit in den ukrainischen Luftraum hineinwirken, so Weingarten, also zum Beispiel von Polen aus oder von der Slowakei oder auch von Ungarn aus. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat dieser Idee schon in der vergangenen Woche eine klare Absage erteilt. Und bei einer Wahlkampfveranstaltung in Karlsruhe hat sich Kanzler Scholz auch ablehnend eingelassen. Für beide wäre das eine Abkehr vom Grundsatz, dass Deutschland sich nicht aktiv in den Krieg einschalten wolle.
Obwohl es ja für die Ukraine militärisch alles andere als gut läuft und im Moment auch tendenziell aus der Beobachtung eher ein bisschen schlechter wird, das berichten wir seit Monaten, Anna. Jetzt gab es am Wochenende Berichte, wonach der deutsche Verteidigungsminister Herr Pistorius die Militärhilfe für die Ukraine noch in diesem Jahr aufstocken will. Worum geht's da?
Ja, also für dieses Jahr stellt die Bundesregierung 7,1 Milliarden Euro für die militärische Unterstützung für die Ukraine bereit. Das ist alles schon in trockenen Tüchern. Allerdings sei diese Summe fast vollständig verplant, berichtet die Bild am Sonntag und beruft sich auf Regierungskreise. Es seien nur noch 300 Millionen offen für neue Munitions- und Waffenkäufe von diesen 7,1 Milliarden Euro. Und deshalb habe Verteidigungsminister Pistorius beim Finanzministerium einen Mehrbedarf für die Ukraine von 3,8 Milliarden Euro angemeldet. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums hat sich jetzt über das Wochenende dazu nicht zu Wort geäußert. Er wollte das nicht kommentieren, aber das Finanzministerium hat offenbar generell Zustimmung zur Aufstockung signalisiert. So ist es der Nachrichtenagentur dpa aus Regierungskreisen bestätigt worden. Und noch im Juni soll demnach dem Bundestag die überplanmäßige Ausgabe, so heißt das, diese überplanmäßige Ausgabe zur Genehmigung vorgelegt werden, inklusive einer Gegenfinanzierung. Die ist nämlich nötig, wenn es um solche außerplanmäßigen Aufstockungen geht. Das Geld für die Militärhilfe für die Ukraine kommt übrigens nicht aus dem Verteidigungsetat, sondern aus einem allgemeinen Haushalt, dem sogenannten Einzelplan 60. Weiter ungeklärt ist, ob der Verteidigungsminister für seinen eigenen Etat, den Einzelplan 14, im nächsten Jahr mehr Geld bekommt. Pistorius möchte 6,5 Milliarden Euro mehr. Das hat er bereits vor einigen Wochen gesagt. Und im Podcast der Kollegen von Phoenix ist nun der Bundeskanzler darauf angesprochen worden, dass er sich bisher öffentlich nicht hinter die Finanzforderung seines Verteidigungsministers gestellt hat. Und auf die Frage nach seinem Rückhalt für Pistorius hat Scholz das gesagt.
Der Verteidigungsminister hat meine Unterstützung für das, was er vorhat und was er tut. Und der Verteidigungsminister kann sich darauf verlassen. Das ist ganz schön viel Rückhalt.
Das ist ganz schön viel Rückhalt, sagt der Bundeskanzler. Mal gucken, was das in Euros für den Verteidigungsetat bedeutet. Die Haushaltsverhandlungen laufen ja noch. Und Pistorius selbst scheint nicht ganz so gelassen zu sein wie der Kanzler. Und Carsten, ihr habt ja in der letzten Folge auch über den Verteidigungsminister gesprochen und auch darüber, dass Pistorius bei einem Frühstück mit Abgeordneten am vergangenen Dienstag gesagt hat, ich muss das hier nicht machen. Einige haben das als genervte Rücktrittsdrohung verstanden und Pistorius selbst hat das aber inzwischen zurückgewiesen.
Ich habe zu keiner Zeitpunkt irgendjemandem angedroht oder in Aussicht gestellt, dass ich meinen Job quittieren könnte. Um es klar zu sagen, ich habe immer noch großen Bock auf diesen Job und so schnell werden sie mich nicht los.
Ich bin jedenfalls mal gespannt, wie das zwischen Scholz und Pistorius weitergeht.
Ja, wir alle und wir werden es berichten. Dankeschön, Anna. Damit kommen wir zum Schwerpunkt in diesem Podcast. Es geht um immer neue und weiterhin ja nicht wirklich komplett geklärte Ausfälle des GPS-Satellitennavigationssystems, auch ganz in unserer Nähe. Ich hatte da eingangs den Ausfall von Flügen der finnischen Airline Finnair ins estnische Tartu erwähnt. Die Maschinen konnten dort nämlich nicht landen, weil das dortige GPS-gestützte Anflugsystem plötzlich nicht mehr funktionierte. Ähnliches passiert seit längerem immer mal wieder, auch in anderen Regionen, bis hin nach Dänemark. Mein Kollege Martin Möller hat da mit einem Team aus dem NDR-Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin recherchiert und ich habe mit ihm über die Ergebnisse gesprochen, darüber, was wir wissen, auch was wir nicht wissen und vor allem, warum Mecklenburg-Vorpommern Ausgangspunkt seiner Recherchen war.
Ja, Mecklenburg-Vorpommern auch deshalb, weil zum Beispiel der Flughafen Heringsdorf auch über ein ähnliches System verfügt, wo dann die Flugzeuge, die landen, eben GPS geführt werden sozusagen. Und das GPS-Navigation kennt ja eigentlich jeder vom Handy. Da wird man geortet auf einer Karte und sozusagen mit Hilfe von Funksignalen, die von Satelliten übertragen werden, die so in 20 Kilometer Höhe fliegen. Da gibt es so, ich glaube, bei GPS sind es 26 bis 30 und man braucht dann mindestens 4 bis 8, die dann dessen Signal man empfängt und über die Laufzeiten kann man dann genau der Signale feststellen, wo man gerade ist. Aber GPS ist ja auch nur ein System von mehreren. Es gibt ja noch Galileo, das europäische System, was ausschließlich übrigens zivil genutzt wird. Dann haben wir noch GLONASS, das ein russisches System. Und es gibt auch noch ein chinesisches System. Mhm. Und diese Satellitennavigation ist eigentlich in viel mehr Gerätschaften untergebracht, als wir uns das eigentlich so vorstellen können im ersten Moment. Also auch zum Beispiel in der Landwirtschaft, beim Mobilfunk wird das benutzt. Überall da, wo man eine ganz genaue, also eine bruchteilsekundengenaue Zeit braucht, werden GPS eigentlich oder das Satellitennavigation benutzt.
Und nun ist dieses Signal gestört worden. Was wissen wir über diese Störungen? Das heißt, glaube ich, Jamming, da gibt es aber auch noch Spoofing, schöne Fremdworte. Vielleicht kannst du uns das mal kurz erklären, was da das akute Problem eigentlich genau ist.
Ja, die meiste Zeit reden wir jetzt über Jamming. Da geht es dann darum, dass ein Störsender dann eben ein Signal aussendet, dass das originale, schwächere Signal dann überlagert. Diese GPS- oder Satellitennavigationssignale sind sowieso sehr, sehr schwach, wie man sich schon denken kann, wenn das mit dem Handy funktioniert. Und mit Millionen von Handys und nur ein paar Satelliten, dann kann das Signal ja noch ganz schwach sein. Das kann man dann relativ einfach überlagern. Das machen sogar, habe ich mir erzählen lassen, sogar Truckerfahrer, die nicht geortet werden wollen von ihrer Spedition. Die haben dann so Geräte, die sind dann größer als ein Zigarettenschacht. Und die jammen dann sozusagen, wie es auf Englisch heißt, das Signal. Und dann sind sie sozusagen, verschwinden sie von der Bildfläche und der Spediteur kann nicht mehr gucken, wo sie sind. Mhm. Das ist die eine Variante und die andere Variante, das Spoofing, das ist dann sogar das Manipulieren dieser Signale, dann sozusagen gaukelt, da braucht man natürlich schon ein bisschen ausgeklügeltere Systeme für. Und da ist dann gaukelt sozusagen der Störsender einen falschen Standort vor. Und das ist natürlich gefährlich, ne? Wenn wir zum Beispiel an Navigation bei der Schifffahrt denken. Also wenn ich eigentlich ganz anderen Position, ein paar Seemeilen weiter weg bin, als mir mein System anzeigt, dann kann es natürlich gefährlich werden.
Die Frage ist jetzt, wir haben gesagt, es wird überwiegend gejammt, also einfach nur gestört, offenbar in einem größeren Bereich. Du sitzt in Mecklenburg-Vorpommern, das Ganze passiert aber ja offenbar auch im gesamten Ostseeraum. Was wissen wir darüber?
Ja, es gibt da zwei Hotspots, kann man sagen. Der eine, das ist der sogenannte Baltic Jammer, der ist im Bereich Kaliningrad, also ehemaliger Ostpreußen, und sendet von da aus auch nicht permanent, muss man sich das vorstellen, sondern manchmal zu regelmäßigen Zeiten, nachts mal nicht, dann wieder, auch mal tagsüber, mal nur minutenweise. Und dann gibt es ein System, in der Nähe von St. Petersburg. Und das steht wohl im Zusammenhang auch mit den russischen Energieexporten, dem LNG-Terminal dort in Ust-Luga. Da schützen die Russen auch ihre Infrastruktur, sagt man, gegen Drohnenangriffe zum Beispiel, weil die oft GPS gesteuert sind. Und wenn die sehr weitreichend sind, dann orientieren die sich, also fliegen die ihr Ziel über GPS an, und haben sie kein GPS-Signal, sind sie quasi orientierungslos. Ne?
Du deutest jetzt schon relativ klar in eine Richtung, nämlich Osten, Richtung Russland. Wenn ich das alles so lese, so ganz sicher, zumindest offiziell ist das ja noch nicht, dass die Russen hinter diesen Störmanövern stecken, oder? Wie ist da im Moment der Erkenntnisstand?
Ja, da müssen wir natürlich sehr vorsichtig sein. Da will ich mich auch gar nicht so weit aus dem Fenster wagen. Da gibt es viele Informationen. Es gibt ja auch so eine Jamming-Seite im Internet, wo man gucken kann, zu welcher Zeit welche Störungen vorhanden sind. Und natürlich sieht man auch, wo das ungefähr zentriert ist, ne? Diese Störung, da ist dieser Baltic-Jammer schon sehr eindeutig im Bereich Kaliningrad. Aber es ist auch bei NATO-Manövern wurde auch gejammt, also sozusagen dann von NATO-Seite vermutlich. Und das mit dem GPS-Jam dort des LNG-Terminals, das ist schon sehr logisch, finde ich, weil das natürlich ein gigantischer Schaden für Russland ist, den die Ukraine da verursacht hat im Januar, als sie das Terminal dort Gefecht gesetzt haben. Insofern, es gibt in Skandinavien sind sie ein bisschen offener, da gibt es auch dann immer wieder Interviewpartner, zum Beispiel von der Verteidigungsakademie dort, die dann eindeutig nach Russland zeigen und sagen, also die machen das aus verschiedenen Gründen. Einmal, um ihre Häfen zu schützen, ihre Infrastruktur zu schützen, aber auch als Teil der hybriden Kriegsführung, um Unsicherheit zu sehen. Und es hat sich auch die strategische Lage in der Ostsee verändert. Wir haben ja jetzt sozusagen mit Schweden, Finnland noch zwei NATO-Mitglieder. Und Russland ist quasi ein Stück weit isoliert in der Ostsee. Und die müssen ja auch alle aus der Ostsee raus, über die Ostsee-Eingänge, Ausgänge in Dänemark. Und da ist auch das erste Mal großflächig so ein GPS-Ausfall dann registriert worden. Das waren 20 mal 50 Kilometer immerhin.
Jetzt reden wir die ganze Zeit über GPS. Man kann sich offenbar nicht wirklich hundertprozentig mehr darauf verlassen. Nehmen wir einfach Luftfahrt oder auch die Seefahrt, die da ja auch von abhängt. Gibt es schon Ideen, was man dagegen machen kann? Gibt es alternative Möglichkeiten der Navigation oder muss man zurück zu Karte, Kompass, Sextant?
Ich glaube, wenn man mit dem Segelboot auf der Ostsee unterwegs ist, dann schon. Also sollte jeder, der mit dem Segelboot unterwegs ist, nochmal seine Fähigkeiten da auffrischen. Das kann ihm durchaus passieren, oder ihr auf der Ostsee, dass dann plötzlich GPS nicht mehr funktioniert. Und dann kommen die klassischen Fähigkeiten, dann werden dann wieder gefragt. Zum Beispiel, dass man eben weiß, welche Laufzeiten haben die Leuchttürme, die Feuer, wie, wo ist was, wie betont, welche Fahrwasser gibt es, ne, welche Landmarken und so weiter. Das ist das eine als jetzt Privatnutzer, aber natürlich die professionelle Schifffahrt als auch die professionelle Luftfahrt, die haben natürlich alternative Methoden. Ich habe ganz interessant bei den Skandinaviern gelesen, also da war zum Beispiel dänische Kollegen, die sind mit dem Flugzeug von Kopenhagen nach Bangkok geflogen, im Cockpit mitgeflogen, und da ging das dann schon quasi kurz hinterm Start los, dass GPS ausgefallen ist, über Polen, im Kaliningrad, aber auch Türkei, Schwarzes Meer, bis runter Iran, Irak, überall funktioniert das nicht richtig, und das setzt die Piloten unter Stress, weil ihre Systeme ihnen dann auch falsche Informationen vorgaukeln. Zum Beispiel, Achtung, Flugzeug fliegt zu niedrig oder du fliegst gleich in den Berg. So ist es aber nicht. Aber die haben natürlich noch alternative Möglichkeiten. Sie haben ein eigenes Radar, es gibt auch Bodenfeuer. Also sie können sich auch anderweitig orientieren. Ne? Und bei der Schifffahrt in der Ostsee, da wird schon vor dem Ukraine-Krieg eigentlich ein alternatives System aufgebaut, was auch ohne GPS oder Satellitennavigation funktioniert und ohne, dass man so klassisch wieder mit Karte und Kompass navigiert. Und das ist so ein landbasiertes System. Da sind so 8 Sender aufgebaut. Das nennt sich R-Mode oder R-Mode. Und da sind dann 8 Sender aufgebaut. Und da wird dann auch über eine hochgenaue Zeit und über die Laufzeiten des Signals kann man dann bis auf 50 Meter, teilweise bis auf 10 Meter genau dann feststellen, wo die Schiffe sind. Braucht man natürlich einen entsprechenden Sender. Läuft schon eine ganze Weile, macht das DLR in Neustrelitz unter anderem, machen das, und die haben da ganz gute Ergebnisse, und ich denke mal, das wäre dann so die eine der alternativen Möglichkeiten. Eigentlich wie früher. Es gab früher schon mal so ein LORAN, nannte sich das, so ein System, wie die Schifffahrt sozusagen navigiert hat, mit riesigen Sendemasten, die auf der Welt verteilt waren, wo die Schifffahrt dann sich ihre, vor der Satellitennavigation sich ihre Standorte dann bestimmt hat.
Das klingt jetzt erstmal so, dass es Alternativen gibt, dass man nicht komplett blank dasteht. Aber wenn ich jetzt GPS nochmal wieder nehme, das ist ja hochkomfortabel eigentlich. Das kann ich bedienen, das kannst du bedienen. Es ist, wenn es denn läuft, relativ zuversichtlich. Ich kann mir also vorstellen, dass die einzelnen Staaten oder wer auch immer dafür zuständig ist, schon alarmiert sind, dass diese Verlässlichkeit mittlerweile nicht mehr gegeben ist. Gibt es irgendwas, was ihr bei eurer Recherche gefunden habt, was Dienststellen, was zuständige Dienststellen, Beispiel Deutschland, dagegen tun? Wer ist überhaupt zuständig?
Ja, in Deutschland hält man sich zurück, muss man sagen. Also zuständig ist unter anderem die Bundesnetzagentur. Da gehen die Meldungen auch ein von solchen Vorfällen. Die versuchen das auch aufzuklären. Die haben auch Möglichkeiten, also mobile Geräte, die dann rausfinden, also hier ist gerade das GPS-Signal gestört. Das Ziel ist es ja in Zukunft vielleicht mal auch so eine Art Warnung vorher rauszuschicken. Und dann gibt es natürlich viele Behörden, die da involviert sind. Das ist die Flugsicherung, die Bundeswehr, die Wasserschifffahrtsämter mit ihren Verkehrszentralen, die den Schiffsverkehr überwachen. Und dann gibt es noch das Bundesamt für die Sicherheit, für die Informationstechnologie, die das sozusagen von oben betrachtet und auch warnt vor der Bedrohung. Und wenn die sozusagen, die können dann über internationale Kanäle, über die Internationale Telekommunikationsunion, die heißt ITU, sitzt in Genf, gibt es schon seit 1865, quasi das Land adressieren, wo vermeintlich dann die Störung herkommt. Aber da scheut sich Deutschland noch davor, das zu tun. Anders ist bei den Skandinaviern, die sind sich aber auch nicht ganz einig. Die Dänen sagen zum Beispiel, die sind ja sehr betroffen auch davon, eben von den Störungen auf der Ostsee. Die sagen, naja, wir glauben schon, dass es aus Russland kommt, aber der russische Bär, der kratzt sich dann das Fell und das ist ihm auch egal, ob wir ihnen das sagen. In Schweden ist es ein bisschen anders. Die sagen, also wir sehen das als der Flottenchef Haslum sagt, also das ist eine Bedrohung hier für uns. Da muss jetzt die NATO eingreifen, weil wir ja diesen ganzen Tankerverkehr in der Ostsee haben, viele Schiffe und so weiter. Und da kann es Unfälle geben, was dann zu großen Problemen führt. Und da wäre dann das letzte Mittel auch noch, was der Haslum fordert, ist, dass wir bestimmte Schiffe dann sogar mit Militärschiffen begleiten, damit die Positionierung klar ist, weil Militärschiffe können sich wehren gegen so ein Jamming oder Spoofing.
Das klingt für mich jetzt aber doch so, dass in einigen Dienststellen da einige Alarmstimmung herrscht, bei uns aber offenbar nicht. War das auch so eure Analyse, dass Berlin da so ein bisschen das runterspielt? Vielleicht, das ist ja auch politisch dann sowas.
Ja, das ist eine schwierige Frage. Weil es dann doch so vom Gefühl her, ich habe das mit einem Kollegen Henning Strüber zusammen gemacht. Der hat viel sich mit den Behörden auseinandergesetzt. Die Antworten waren immer sehr kurz, sehr einsilbig. Dazu ist natürlich ein Teil der hybriden Kriegsführung. Und da muss man eben aufpassen, dass man sozusagen nicht in die Falle tappt, die da gestellt ist. Und die Falle ist ja auch, Unsicherheit zu schüren damit. Also ist ja auch so, ne? Also man weiß ja so,
total nachvollziehbar.
Da sind dann 250, 300 Meter lange Öltanker, wo dann vielleicht auf der Brücke gerade das GPS ausfällt und dann erstmal eine Konfusion herrscht oder so, das ist kein gutes Gefühl, das man dann hat. Oder irgendwie, selbst als Segler. Ich habe einen Arbeitskollegen, der hat mir erzählt, Mensch, ich war letztes Jahr irgendwie zwischen Fehmarn und Falster, geht's da unterwegs und da habe ich ewig kein GPS gehabt und wusste gar nicht, wo ich bin. Also das natürlich verursacht das Unsicherheit und wenn man das zugibt und wenn sich das dann sozusagen ausbreitet, dann hat derjenige, der diesen hybriden Krieg führt, natürlich auch das erreicht, was er will. Und unterstell mal, dass deshalb die Behörden das runterspielen. Dann haben wir natürlich in Deutschland, wie bei allen Sachen, auch bei Schiffssicherheit auf See, das kennst du ja auch, alle diese vielen Behörden, die Schiffe haben und die da unterwegs sind. Und da, glaube ich, muss auch koordiniert werden. Und das machen die jetzt gerade. Die sitzen da zusammen und versuchen das zu koordinieren. Wie gehen wir damit um? Wer ist eigentlich dafür zuständig? Welche Gegenmittel gibt es? Was tun wir im Falle des Falles, ne, wenn das längerfristig mal ausfällt und so weiter?
Mein Gefühl ist also, wir befinden uns in so einer Voralarmstufe, wo wir alle merken, da ist was gar nicht gut, aber keiner im Moment so richtig sagt, es ist schon schlimm. Das ist natürlich schon riskant, wenn ich bei euch in Mecklenburg-Vorpommern die Ostseeküste angucke, da ist ja auch wirklich viel Seeverkehr. Gab es da nicht diese Kadettrinne, wo besonders viel Verkehr ist? Da muss man sich ja nur vorstellen, eine Kollision und dann werden die Fragen gestellt, warum ist nicht längst was passiert?
Ja, da gibt's ja auch schon die Warnung. Da treffen jetzt ja verschiedene Themen aufeinander, was du da ansprichst. Also was mit dem Ukraine-Krieg jetzt auch einhergeht. Einmal haben wir die Sanktionen gegen Russland. Wir haben die internationalen Seegewässer, die freigehalten werden müssen. Wir haben die sogenannte Schattenflotte der russischen Öltanker und LNG-Tanker, die dort durch die Ostsee fahren, die teilweise auch umladen auf der Ostsee, wo sich die Schweden drüber beschweren, was ja auch schon ein Sicherheitsrisiko ist. Und nun fahren die hier so dicht an der Küste vorbei. Bei uns gerade drinnen zum Beispiel, da ist das Fahrwasser nur ein, zwei Meilen breit mit Gegenverkehr. Hat es auch in der Vergangenheit viele Unfälle gegeben. Und da fällt dann das GPS aus, trifft auf eine Besatzung, die vielleicht wenig Erfahrung hat. Das darf, mag man sich gar nicht ausdenken, was da passiert. Deshalb zum Beispiel verweigern ja auch die dänischen Lotsen. Da gab es auch letzte Woche, glaube ich, oder vor zwei Wochen Stress mit Russland, bestimmten Schiffen die Durchfahrt. Und gesagt, nee, das ist uns zu gefährlich. Also da treffen jetzt diese beiden Themen aufeinander, was natürlich zu noch mehr Verunsicherung führt. Ne?
Jetzt aber zum Schluss zur Beruhigung aller Flugpassagiere. Wir haben ja angefangen mit der Schilderung, Finnair fliegt nicht mehr nach Tartu in Estland. Mhm. Das ist aber eine Ausnahme, glaube ich, nicht, dass nur mit GPS gelandet werden kann. Also wer jetzt irgendwie über Polen fliegt oder wie immer, muss sich da keine Sorgen machen, dass er auf dem Acker runterkommt, weil der Pilot nicht mehr weiß, wo er ist.
Nee, das ist ja mit Heringsdorf auch so. Die haben angekündigt, in Tartu da ein alternatives Landesystem zu installieren. Und das soll da auch in den nächsten Wochen passieren. Und auch sonst ist der Flugverkehr natürlich weiter sicher. Es ist ja eigentlich wie in der großen Politik. Die alten Sicherheiten sind erstmal passé. Ne? Und wir müssen uns jetzt sozusagen umstellen. Und auch bei der Navigation, die werden bestimmt bald wieder fliegen und werden auch sicher landen können, aber eben nicht mehr ganz so komfortabel wie vorher.
Das war unser Kollege Martin Möller aus dem NDR-Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin. Den Online-Bericht, seinen Online-Bericht und den von seinen Kollegen über das GPS-Jamming finden Sie bei ndr.de. Den Link dazu haben wir in den Shownotes.
Und noch ein Hinweis auf die Shownotes. Volodymyr Zelensky ist an diesem Dienstag 5 Jahre im Amt des Präsidenten. Und er wird es auch wegen des Kriegs bis auf Weiteres sein. Und über diesen Präsidenten im Krieg habe ich vor einigen Wochen mit unserer geschätzten ARD-Kollegin in Kiew, Rebecca Barth, gesprochen. Den Link zu dem Gespräch gibt es zum Nachhören in den Shownotes. Genau wie den Link zu einem Beitrag unseres Kollegen in Kiew, Marc Dugge. Er hat sein Stück über den ukrainischen Präsidenten 5 Jahre und kein Ende in Sicht genannt. Und das war's für heute. Wir melden uns am Freitag wieder. Und bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de.
Und jetzt wollen wir noch 2 Podcasts in der ARD Audiothek empfehlen. Über die Band Rammstein und die Row Zero gibt's diesen Monat jeden Mittwoch eine neue Folge, in denen Frauen mit neuen Details erzählen, was ihnen vor und hinter der Bühne passiert ist. Sänger Till Lindemann wird juristisch von Medienanwalt Christian Scherz vertreten. Wer ist dieser Anwalt, der sagt, er versuche, Zitat, immer auf der richtigen Seite, Zitat Ende, zu stehen? Darum geht's in der neuen Folge des Podcasts Deep Doku. Beide Links findet ihr, finden Sie in den Shownotes.